Erinnerungen an Sei von Dagmar Lasnik aus Linz. Der Beginn. Eines Tages rief mich meine Schwester Anita aus Australien an und berichtete mir voller Begeisterung, dass in Indien ein Heiliger lebt, der ähnlich wie Jesus oder sogar Gott selbst sein soll. Ich machte mir große Sorgen um meine Schwester, da ich befürchtete, dass sie zu einer ganz argen Sekte gestoßen sein könnte. Aus diesem Grund rief ich in Wien beim Satya Sai Zentrum an und fragte nach dem billigsten Buch, denn ich wollte informiert sein. Aber nur ganz wenig Geld ausgeben für diesen Unsinn, wenn ich meine Schwester wieder auf den rechten Weg bringen sollte. Zu dieser Zeit war ich schon jahrelang bei der Self-Realization Fellowship SRF von Paramahamsa Yogananda und wartete sehnsüchtig auf die Kriya-Yoga-Einweihung, aber leider wurde mir diese noch immer nicht gewährt, da ich den Anforderungen noch nicht entsprochen hatte. Dann kam der Tag, an dem mit der Post ein Päckchen aus Wien, das Büchlein und ein Brief von SRF kam. Neugierig öffnete ich das Päckchen mit dem Buch. Ich schlug es auf und Tränen strömten mir aus den Augen, als ich das kleine Schwarz-Weiß-Foto von Sai Baba sah. Mein erster Gedanke war, du bist endlich da, du, den ich mein ganzes bisheriges Leben gesucht hatte. Und dann lief mein ganzes Leben vor mir ab und in jeder schwierigen Situation sah ich Swami in seiner Orangenrobe, obwohl ich damals keine Ahnung von seiner Kleidung hatte, an meiner Seite. So viel Liebe, Kraft und Vertrautheit strömten aus dem Bild, dass es nicht zu beschreiben ist. Dann öffnete ich den anderen Brief. Darin war die Aufforderung zur Einweihung zum Kriya-Yoga. Jetzt war ich dafür geeignet. Nur, jetzt brauchte ich keine Einweihung mehr, denn ich hatte Gott selbst gefunden. Ich begann dann sofort in diesem Buch zu lesen und alles, was geschrieben stand, war für mich wunderbar, verständlich, interessant, wahr und durchdrungen von Liebe. Auch mein Mann Gerhard war sehr berührt von diesen Wahrheiten und wir beschlossen, dass wir Sai Baba unbedingt so bald wie möglich besuchen müssten. 1992 flogen Gerhard, unsere Tochter Sarah und ich nach Indien. Auch meine Schwester flog zu dieser Zeit mit ihrer Familie von Australien nach Indien. Nach vielen Jahren würde es ein Wiedersehen im Puttaparthi geben. Als wir in Bangalore im Hotel Ashraya nächtigten, erfuhren wir, dass sich Sai Baba in Whitefield aufhielt. Deshalb fuhren wir am nächsten Tag nicht gleich nach Puttaparthi weiter, sondern nach Whitefield. Ich saß beim Darshan ganz vorne, konnte aber außer leuchtendem Orange nichts erkennen, da meine Tränen wie Sturzbäche über mein Gesicht liefen. Es war eine unbeschreibliche Energie der Liebe, die mich einhüllte, eine Liebe, die nichts mit menschlicher Liebe gleich hatte. Nach dem Darshan fuhren wir, wie vereinbart, weiter nach Puttaparthi. Dort gab es zuerst einmal ein herzliches Wiedersehen nach so vielen Jahren. Dann erzählten sie uns, dass sie schon tagelang auf Sai Baba warteten, aber er kam nicht. Immer hieß es, er würde morgen kommen, aber leider immer wieder morgen, morgen, morgen. Wir waren müde und gingen bald schlafen. Außerdem ist es um 21 Uhr ohnehin light off. Um Mitternacht erwachte ich plötzlich durch ein sehr lautes und starkes Surren. Ich fühlte mich wie unter einer Hochspannungsleitung, als würde Strom durch meinen Körper fließen und um mich herum sein. Es war so ein intensives Gefühl und ich wusste, jetzt ist Swami angekommen. Diese Energie, die ich in meinem Körper erlebte, war so stark, dass ich eine ganze Woche lang nicht schlafen konnte. Alles vibrierte in mir. Ich war aufgewühlt und trotzdem glücklich. Ich war nicht müde, ich war einfach. Am nächsten Morgen sagte ich zu meinen Lieben, heute in der Nacht ist Swami angekommen. Sie sagten jedoch, ja, ja, so heißt es jeden Tag. Aber als wir zum Darshanplatz gingen, war er wirklich da. Schon von Beginn an waren mir Swamis wunderbare Augen so lieb und teuer und wichtig. Ich weinte viele bittere Tränen, wenn ich einmal nicht in diese Augen versinken konnte. In seinen Augen ist das Meer der Liebe und alles andere wird bedeutungslos. Gerhard, Sarah und ich saßen immer mit Anita, Toni, Birgit und Judith gemeinsam beim Dasein. Einmal blieb Swami vor Anita stehen und fragte sie: "Where do you come from?" "Austria." Swami wiegte seinen Kopf hin und her und sagte: "Australia." Es war ein wunderbarer, segensreicher Aufenthalt und es fiel mir sehr schwer, Abschied zu nehmen, nicht nur von Sai Baba, sondern auch von Indien. Ich liebte die Menschen, die Düfte, die Landschaft und hatte das Gefühl, heimgekommen zu sein. Als wir wieder zu Hause in Österreich waren, begannen wir sofort, seine Lehren zu studieren und uns der Satya Sai-Gruppe in Linz anzuschließen. Außerdem begann unser Seva im Rahmen der Satya Sai Seva-Aktion für Kroatien. Davon gäbe es wirklich viel zu berichten. Ich nehme nun einmal nur einige Beispiele. Wir fingen ganz klein bei uns selbst an, was wir alles entbehren und nach Kroatien schicken können und sagten es in unserem Bekanntenkreis weiter, mitzuhelfen, die Not der Kriegsflüchtlinge in Kroatien zu lindern. Aus dem Kleinen wurde sehr schnell etwas sehr Großes, denn unsere Scheune füllte sich, unser Haus, die Garage, alles war voller Hilfsgüter und deshalb begannen wir, selbst die Waggons von unserem Bahnhof in Alkoven zu beladen und wegzuschicken. Dies dauerte 7 Jahre und wir schickten über 100 Waggons weg und es war immer genug Geld da, um die Kosten zu bezahlen. Einmal sollte ein Waggon noch am selben Tag weggehen, aber ich hatte das Geld nicht. Ich wollte zu Abt Gottfried gehen und ihn bitten, uns zu helfen. Im Stiftsgarten kam mir doch eine mir unbekannte Frau entgegen, die mich ansprach: "Sind Sie die Frau Lasnik, die Hilfstransporte organisiert?" "Ja, ich möchte Ihnen das geben." Und sie überreichte mir ein Kuvert, grüßte und ging weiter. Als ich in das Kuvert schaute, war das benötigte Geld für den Transport drinnen. Tja, Sai Baba ist auch der Vertraute, der weiß, wann wir was brauchen. Ein anderes Mal, als wir unser Verladefest, so nannten wir das Beladen des Waggons immer, hatten, begann es zu regnen. Ich betete, dass es aufhören möge, denn sonst würden die Lebensmittel nass, wenn wir sie von dem LKW in den Waggon laden. Als wir zum Bahnhof kamen, war alles trocken. Ein herrlicher Regenbogen spannte sich über den ganzen kleinen Bahnhof. Einmal im Jahr kam ein Bus aus Kroatien mit Devotis, die in Kroatien die Spenden verteilten. Allen voran Ljublika, eine wunderbare, selbstlose, gesegnete Frau, von der ich viel über Seva lernte. Wir hatten in der wunderschönen Stiftskirche mit Abt Gottfried eine ökumenische Friedensfeier, in der wir gemeinsam Lieder zu Ehren Swamis und Lieder aus allen Religionen sangen. Anschließend trafen wir uns im vorbereiteten Festsaal und das war auch immer total interessant. Wir wussten nie, wie viele Personen kommen würden, aber es war immer die genaue Anzahl an Sitzplätzen vorhanden und auch die Speisen und Getränke waren in den richtigen Mengen da. Swami ist auch die Mutter, die für uns alle sorgt. Im Rahmen dieses Seva-Projekts erzählte mir meine liebe Freundin Irmgard, dass sie in Lasinja war und diese Vertriebenen, die jetzt in einem provisorischen Dorf wohnten, wünschten sich eine Kirche. Ich wunderte mich über diesen Wunsch und dachte, das kann man nicht erfüllen. Außerdem brauchen diese Menschen doch lebensnotwendigere Dinge. Das war am 4. September. In der Nacht darauf erhielt ich im Traum ein großes Geburtstagspaket. Ich habe am 5. September Geburtstag. Als ich dieses Geschenkpaket öffnete, war darin eine Kirche. So schöne Geschenke kommen von Swami. Sofort am nächsten Tag in der Früh rief ich Irmgard an, um ihr zu sagen, dass wir eine Kirche bauen werden. Und es begann alles zu fließen. Aus Australien meldete sich Stefan, ein Zimmermann, der seine ganze Ausrüstung mit hatte und fragte, ob er helfen könne. Das Sägewerk vom Stift Wilhering wurde geschlossen und die letzte Arbeit, die sie durchführten, war das Holz für den Kirchenbau. Alles, was wir an Material benötigten, kam zufällig daher. Sogar die Kirchenbänke, Kreuzweg, Glocken, Priester, Ministrantengewänder und so weiter. Alles war da und die Kirche wurde wunderschön. Wir haben ein Buch darüber verfasst und da steht bei den Zufällen: Zufall ist das Pseudonym Gottes, wenn er nicht unterschreiben will. Interessanterweise ist diese Kirche dem heiligen Antonius von Padua und Maria geweiht. Ja, wenn es Swamis Wille ist, dann kann sogar eine Kirche problemlos gebaut werden. Denn alle Kräfte des Himmels und der Erde helfen mit. Es war eine sehr schöne Zeit, aber auch sehr, sehr anstrengend, da ich nur ganz wenig Zeit zum Schlafen hatte. Einmal war ich so müde, dass ich aufhörte, in der Scheune die Hilfsgüter zu sortieren und ich ging in unsere Bibliothek, um etwas Tröstendes zu lesen. Ich nahm irgendein Buch von Barber heraus, schlug es auf und las: Geh und tu deine Pflicht. Ich ging wieder in die Scheune. 1994 waren wir erneut bei Sai Baba. Es war wieder ein wunderbarer Aufenthalt. Natürlich sehnten auch wir uns nach einem Interview. Wir saßen immer mit Ljubica gemeinsam beim Darshan. Das Interview. Eines Tages kam Swami genau auf uns zu. Wenn ich in seine Augen versank, dachte ich nur, oh mein Gott. Und die Welt nahm mich nicht mehr wahr, bis mich jemand anstupste. Ich blickte auf und bemerkte, meine Tochter saß nicht mehr neben mir. Und die Frauen hinter mir sagten, ich solle gehen. Sarah sei mit Ljubica zum Interview gerufen worden und als Mutter darf ich automatisch mitgehen. Ich stand auf und wollte gehen. Sit down, Madame, sagte ein Sevadal. Ich protestierte und erklärte ihr, dass ich die Mutter sei, aber sie blieb beim No, sit down. Ich weinte und ärgerte mich sehr. Ich blieb allein am Darshanplatz sitzen. Und dann sah ich meine Tochter wie einen Engel vom Interview zurückkommen und war einfach nur glücklich. Sarah erzählte mir, dass Swami ein paar Mal gefragt habe, Where is your mother? Who is your mother? Aber als sie mich holen wollte, sagte er, nein. Das war am Donnerstag, dem 11. August 1994. Am Freitag, dem 12. August, dem Tag unserer Heimreise, rief Swami uns alle zum Interview. Das erste Wort, das er zu mir sprach, war Mother. Zuerst waren einige Gruppen in dem größeren ersten Interviewraum. Swami war so charmant und plauderte zuerst ein bisschen. Er materialisierte Vibhuti. Für einen Burschen, ich glaube aus Amerika, materialisierte er eine Uhr. Dann fragte er nach den verschiedenen Welturzeiten. Und wenn er auf die Uhr hauchte, war exakt die richtige Zeit aus dem jeweiligen Land da. Außerdem materialisierte er noch eine Japamala und einen Ring. Und das alles mit so viel Leichtigkeit. Und doch fühlte ich die Macht, die dahinter steht, wenn er etwas materialisierte. Sarah, fragte er, what is your name? Sarah? Ja, er kennt uns alle beim Namen. Dann sang und lehrte er uns mit seiner unverwechselbaren, wunderschönen Stimme das Gayatri-Mantra. Er fragte alle immer wieder, wer bist du, wer bist du? Und es kamen verschiedene Antworten wie, ich bin du, ich bin alles, ich bin Gott und so weiter. Aber Swami schüttelte immer den Kopf und sagte, no, no. Dann, ich werde diesen eindringlichen Blick in meinem Leben nicht vergessen, gab er selbst die Antwort, I am I, I am I. Ich fragte Swami, was kann ich machen? Ich habe in meinem Leben vieles gemacht, das nicht gut war. Er lächelte und sagte ganz sanft, was war, ist vorbei. Es waren nur deine Gedanken. Ich hatte eine Videokassette von der Feier im Stift Wilhering mit unseren Freunden aus Kroatien dabei. Ich hielt sie Swami hin und er nahm sie in die Hand, lächelte so richtig verschmitzt und sagte, and the Abbey allowed it? Dann ging er in den nächsten Interviewraum und lud ein paar der Anwesenden ein, mit ihm zu kommen. Dieser Raum war von dem ersten Raum durch zwei rote Samtvorhänge getrennt. Sarah und ich saßen jeweils links und rechts davor. Aus diesem zweiten Raum hörte man kein einziges Geräusch, kein Wort. Es war vollkommen still. Als Swami das Interview beendet hatte, hörte man wieder alles durch. Sarah und ich öffneten jeweils den Vorhang, wenn Swami herauskam. Dann rief er die Nächsten. Wir öffneten den Vorhang, wenn er wieder hineinging. Jedes Mal, wenn Swami herauskam, klopfte er mir mit der flachen Hand fest auf den Kopf. Warum, das weiß ich bis heute nicht. Und so ging das einige Male, bis er uns zu sich in den Interviewraum rief. Ein Raum, in dem die ganze Atmosphäre Liebe war. Wir saßen zu seinen Füßen und Swami sprach zuerst mit Gerhard. Er wusste von seiner Operation und legte die Hand auf sein Herz und sagte ihm, alles ist gut. Swami sagte zu mir, he is a very good husband. Ich saß links zu seinen Füßen und Swami nahm meine Hand und legte sie auf seine Knie und streichelte mich. Er fuhr mit dem Finger über meinen Ehering und sagte, a very nice marriage ring. Zu Sarah sagte er, good girl. Und wir sahen, wie sich Glied für Glied eine Kette in seiner Hand materialisierte mit einem herzförmigen Anhänger, auf dem seine Abbildung war. Diese schenkte er Sarah. Dann materialisierte er einen Ring, auf dem das Om zu sehen war. Er fragte mich, ob ich den Ding so wollte oder etwas anderes darauf. Ich sagte, ich würde sehr gerne sein Gesicht auf dem Ring haben. Unser Baba in seiner Liebe hauchte auf den Ring, ein Hauch, sanft und spielerisch, und das Om verwandelte sich in sein Gesicht. Er steckte mir den Ring an den Finger. Es war alles wie ein Traum, wie in einem Himmel der Liebe. Ich wollte diesen Raum und Swami nie wieder verlassen. Aber irgendwann war es doch vorbei. Ich verdrückte mich ganz hinten ins hinterste Eck, damit ich noch ein paar Augenblicke länger bei ihm sein konnte. Als alle draußen waren, kniete ich mich vor ihm nieder, mit dem ganz klaren Bewusstsein, ich knie vor Gott. Und er sprach noch einige Worte zu mir. Dann traten wir die Heimreise an. Gerhard, Sarah und ich waren noch ganz in der Seligkeit des Interviews und wir standen in der langen Warteschlange beim Einchecken. Plötzlich kamen zwei Soldaten zu uns, verlangten unsere Reisepässe. Sie nahmen diese und gingen damit weg. Sie kamen wieder und verlangten unsere Flugtickets. Und auch damit gingen sie weg. Uns wurde schon ein bisschen murmelig zumute, aber trotzdem waren wir noch immer in der Seligkeit von Swamis Liebe. Nun waren alle Flugpassagiere eingestiegen, aber wir drei standen immer noch ohne Pass und Ticket im Flughafengebäude. Es war ziemlich eigenartig. Dann kamen die beiden wieder und sagten, wir sollen mitkommen. Was wird denn das, dachte ich. Wir mussten natürlich mitgehen. Sie brachten uns zum Flugzeug und dort wurden wir in Empfang genommen, um in der First Class, die wir nicht gebucht hatten, einen traumhaften Rückflug zu erleben. Mit einem über dem ganzen Himmel orange leuchtenden Sonnenaufgang. Als wir den ersten Tag wieder zu Hause waren, war ich noch immer nicht angekommen. Am liebsten wollte ich mit geschlossenen Augen da sein und mich all der Herrlichkeit erinnern. Seine Herrlichkeit, Macht, Liebe, Allwissenheit, Augen voll Feuer, die Haare, die Berührung seiner Füße, sein Streicheln und vieles mehr wollte ich einfach noch in Gedanken genießen. Da läutete das Telefon. Als ich abhob, klang Swamis wunderschöne Stimme aus dem Hörer und er sang »Love is my form« und »Govinda Krishna Jai«. Es war eine unbeschreibliche Stimmung. Außer seiner Stimme war eine unglaubliche Stille. Dann war der Gesang vorbei und ich sagte einige Male »Hallo, hallo«, aber da war niemand mehr, nur das Besetzzeichen. Nun fingen die Gedanken natürlich an zu überlegen, dass das nicht sein kann. Als Gerhard dann nach Hause ging, fragte ich ihn, ob er diese Bartscheins im Auto gespielt und mich dabei angerufen habe. Das war aber nicht der Fall, denn außerdem war meine Mutter bei ihm im Auto und sie mochte keine Bartscheins. Wir waren insgesamt 9 Mal bei Swami gewesen. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, war am 5. Juni 2009. Ich sitze in der ersten Reihe beim Darshan. Swami kommt direkt auf mich zu und bleibt vor mir. Er schaut mir lange in die Augen und ich denke nur, ich will jede Faser seines Seins in mich aufnehmen. Er fährt weiter, aber mein Herz ruft nach ihm. Er soll mich noch nicht verlassen. Er fährt zu mir zurück und ich darf noch lange in seinen geliebten Augen versinken. Und dann sage ich zu Sai Baba auf Wiedersehen. Aber es war unsere letzte Begegnung. Swami ist immer für uns da. Aber da er auch gesagt hat, wir sollen die zuständigen Götter oder Heiligenwesen anrufen, damit sie die Aufgabe erfüllen können, habe ich sehr viele himmlische Freunde. Einer, der mir ganz besonders nahe ist, ist der heilige Antonius von Padua. Immer, wenn ich Hilfe brauche, weil ich etwas nicht finde, ist er perfekt zur Stelle. Eines Tages kam Sarah weinend zu mir, denn sie hatte ihre Geldtasche aufs Autodach gelegt, als sie mir einen Blumenstrauß gekauft hatte und ist dann mit der Geldtasche auf dem Dach weggefahren. Als ihr das bewusst wurde, kehrte sie um und suchte überall, aber leider vergebens. Sie war auf einer Bundesstraße unterwegs gewesen. Ich sagte, ich versuche es auch, vielleicht finde ich sie. Die Geldtasche war so wichtig, denn da waren die Transplantationsunterlagen für ihren Sohn Aaron drinnen. Ich bat Swami zuerst und dann den heiligen Antonius, uns zu helfen. Ich fuhr zum Blumengeschäft und suchte. Ich fuhr langsam auf der Straße und suchte. Nichts. Plötzlich begann der Motor zu stottern und starb ab. Und genau an dieser Stelle sah ich die Geldtasche auf der stark frequentierten Straße liegen. Da blieb auch schon ein LKW-Fahrer stehen, der mir half. Glücklich und dankbar hielt ich die unversehrte Geldtasche in der Hand. Ich wollte nun weiterfahren. Aber da rutschte mein Auto ein Stück in den Straßengraben. Ich dachte, das muss jetzt aber wirklich nicht sein und stieg aus. Aber was sah ich? Unter meinem Autoreifen ist noch die EC-Karte von Aaron gelegen. Die hatte ich nun auch. Und auch unversehrt. Voll Dankbarkeit stieg ich ins Auto und fuhr ohne Probleme wieder hinauf auf die Straße und nach Hause. Swami ist unser Freund, wenn wir einen Freund brauchen. Er ist der Gefährte, mit dem wir lachen und weinen können. Unser Lehrer, wenn wir lernen wollen. Unsere Mutter, wenn wir Liebe und Trost brauchen. Unser Vater, der für uns sorgt, uns Vertrauen, der genau weiß, wann wir etwas brauchen. So war es einmal, als unsere Tochter sehr krank war, dass ich in der Nacht in die Küche gegangen bin, um Vibhuti-Wasser zu trinken, und in meinem Kummer rief ich laut, »Swami, ich kann nicht mehr!« Plötzlich war eine ganz andere Atmosphäre um mich. Swami stand da, und mit seiner unverwechselbaren, lieblichen Stimme sagte er, »Was soll sein?« Kraft und Ruhe durchströmten mich, und ich wusste, was soll denn sein, wenn er doch da ist. Auch Sarah sah Baba einmal in unserem Andachtsraum. Sie war damals ein Mädchen von 8 Jahren, glaube ich, und ging in die Ballettschule und tanzte sehr gerne. Eines Tages tanzte sie in unserem Andachtsraum. Plötzlich kommt sie gelaufen und ruft, »Mama, Mama, komm schnell, Baba ist hier!« Ich lief mit ihr in den Andachtsraum, aber er war nicht mehr da, nur seine Fußabdrücke. Nach vielen Jahren, als Sarah wieder einmal am Bahnhof stand, sie hatte übers Wochenende ihre Tochter besucht, musste dann aber wieder zurück nach Innsbruck zu ihrem Sohn, der dort im Krankenhaus war. Sie war traurig und nervlich fertig und kaufte sich einige Illustrierte, um während der Zugfahrt auf andere Gedanken zu kommen. Als sie ihre Geldtasche herausnahm, bemerkte sie, dass ihre Tasche voll Vibhuti war. Vibhuti ist etwas Geheimnisvolles. Als ich einmal in einem Lebensmittelgeschäft zahlen wollte, kam plötzlich eine ganze Vibhuti-Wolke aus meiner Geldtasche. Die Kassiererin fragte erstaunt, ob vielleicht ein Mehlsack oder so geplatzt sei. Ich hatte kein Mehl gekauft. Ich roch das Vibhuti. Lange Zeit war immer genug Vibhuti in meiner Geldtasche, egal wie viel ich davon zu mir nahm. Auch kürzlich ist wieder Vibhuti auf einem Bild, auf dem Swamis Füße abgebildet sind, entstanden. Kleine Vibhuti-Pölsterchen, die sich am Bild verteilen. Ich freue mich so über die Zeichen, dass er ja trotzdem, auch wenn er nicht mehr als Mensch unter uns weilt, uns immer wieder so liebevolle Zeichen seiner ständigen Präsenz gibt. Swami, unser Guru, lehrt uns alles und beantwortet alle Fragen auf seine Art und zu seiner Zeit. Ich hatte einmal viele Fragen aufgeschrieben. Die Antwort bekam ich nach Jahren. Wie, mein geliebter Gott, kannst du meinen Schmerz verstehen, du, der du keinen Schmerz kennst? Mein geliebtes Kind, ich bin der Schmerz. Wie, mein Gott, kannst du meinen Kummer verstehen, du, der du keinen Kummer kennst? Mein Kind, ich bin der Kummer. Wie, mein Gott, kannst du meine Sehnsucht verstehen, du, der du keine Sehnsucht kennst? Mein Kind, ich bin die Sehnsucht. Wie, mein Gott, kannst du meine Zweifel verstehen, du, der du keinen Zweifel kennst? Mein Kind, ich bin der Zweifel. Wie, mein Gott, kannst du meine Unwissenheit verstehen, du, der du allwissend bist? Mein Kind, ich bin die Unwissenheit. Wie, mein Gott, kannst du meine Traurigkeit verstehen, du, der du keine Traurigkeit kennst? Mein Kind, ich bin die Traurigkeit. Wie, mein geliebter Gott, kannst du meine Verlassenheit verstehen, du, der du keine Verlassenheit kennst? Verlassenheit? Mein geliebtes Kind, ich habe dich niemals verlassen und ich werde dich niemals verlassen. Ich bin dies alles und noch viel mehr. Ich bin sein Bewusstsein, Glückseligkeit. Ich bin die Liebe, ich bin alles. Ich habe mich nie von dir getrennt. Ich habe dich immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Zum Abschluss noch ein schöner Traum, den ich einmal in Indien hatte. Und ich glaube einfach, dass diese Worte an alle gerichtet sind, denn es ist ja das Ziel, unsere eigene Göttlichkeit zu erkennen, unsere Größe und unser Ich. Hör auf, alles in Worte zu kleiden, Worte irritieren. Hör auf, dich vor mir klein zu machen, sondern zeige mir deine Größe. Empfange mich würdig wie eine Göttin und genieße, solange du in meiner physischen Gegenwart bist, meinen Dasein, ob du mich siehst oder nicht. Halte dich nicht mit dem unnötigen Zählen der Reihen auf, sondern sei du bei mir in deiner Göttlichkeit. Vermassle dir diese Chance nicht, sondern nutze sie. Ruhe in dir innerhalb und außerhalb. Wenn du wirklich Fragen hast, dann stelle sie. Die Antwort wird dir auf meine Weise gegeben. Wenn du nur fragst, in der Hoffnung Antwort zu bekommen, indem der Brief genommen wird, enttäuschst du mich. Sei, wie du bist, dann kann ich dich lieben. Sei, wie du bist, dann kann ich dich lieben. Geschrieben, Linz, 2017, zur Veröffentlichung freigegeben, 2023. Dagmar Lasnik hat das Satya-Sai-Zentrum in Wilhering in der Nähe von Linz 1992 gegründet und geleitet. Von Anfang an lag Seva ihr am Herzen. Während des Balkankrieges organisierte sie im Rahmen des Euroseva-Projektes Hilfslieferungen an die vom Krieg betroffenen Menschen in Kroatien. Auf Wunsch der vertriebenen Menschen wurde mit Hilfe von Spenden eine Kirche in La Cintia gebaut. Dagmar war Mitbegründerin und eine aktive Mitarbeiterin der Somalenden Sozialmarkt sowie des Mittagstisches für Bedürftige in Linz. Im Jahr 2001 beschlossen die Gruppe Wilhering und die Gruppe Linz, sich zu einem Zentrum zusammenzuschließen. In den Jahren 2001 bis 2005 war Dagmar die Leiterin des neuen Zentrums. Im Juli 2022 hat Dagmar ihren irdischen Körper verlassen.